Ein Thema, was ich für mich auf jeden Fall aus der Sportwelt sehr, sehr gut adaptieren konnte in jetzt die Arbeitswelt, ist das Motto zu sagen, Qualität setzt sich am Ende immer durch. Also deine eigene Leistung bestimmt deine spätere Position irgendwo und am Ende hast du es dann doch selbst in der Hand.
Team, was geht bei euch? Ich hoffe, ihr seid fit und bereit für eine neue Business-Folge. Ich freue mich total, mal wieder einen Job und eine spannende Karriere vorzustellen. Finde ich mega wichtig persönlich und ist für euch ja auch nochmal ganz anders relevant vielleicht als immer nur in Anführungsstrichen Pro-Athletinnen zu hören. Heute spreche ich daher mit der Verantwortlichen des Porsche Coanda E-Sport Racing Teams. Sie ist ehemalige Pro-Volleyballerin und startet jetzt also mit Vollgas in der Businesswelt durch. Von ihr lernen wir, wie wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten konzentrieren sollen und können, warum E-Sports nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch wirklich cool ist, was für sie Leadership bedeutet und wie viel Ehrgeiz gut und wie viel davon ungesund ist. Ein ganz toller Mensch, die euch hoffentlich einmal mehr inspiriert. Hier ist für euch Nina Brath. I love it. Ich zweifle manchmal dran, muss ich dir gestehen, aber es ist schön. War das für dich ein Thema in der Sportwelt auch?
Zu
In
100
deiner Karriere?
Prozent doch. Also daher kommt auch dieses Motto oder dieser Gedanke an sich auch, weil ich immer natürlich diesen Punkt hatte, okay, ich möchte spielen, ich möchte auf dem Spielfeld stehen. Und man gerade während seiner Sportlerkarriere irgendwann realisiert, es ist nicht der Trainer, der dich aufstellt, sondern du musst eben so gut sein, dass der Trainer nicht drumherum kommt, dich aufzustellen. Und das war irgendwann ein Mindswitch, der mich sehr, sehr weitergebracht hat.
So spannend. Und da steckt so viel drin, Nina, weil zum einen steckt da drin ein eigener Struggle, weil man eben vielleicht gerade nicht hat, was man gerne hätte. Ein Thema von Entwicklung steckt da drin, von Selbstreflexion. Und dann aber eben auch, und da möchte ich dich jetzt nochmal challengen, dieser externe Faktor Trainer. Und man kann das ja auf alles übertragen, auf den Boss, auf den Sendechef, auf die Menschen, die, keine Ahnung, die Stelle besetzen. Und dieses, also ich glaube da schon auch dran, aber dann ist ja trotzdem immer noch der Faktor, keine Ahnung, hat dieser Mensch jetzt Bock auf jemand anderen oder sucht er einfach jemand anderen? Weißt du, ist es immer die Qualität am Ende?
Nee, also ich glaube auch, dass gerade in den noch höher, also in den professionellsten Sportarten, gerade auch, weiß ich, Fußball oder so, entscheidet natürlich auch nochmal viel, viel andere Faktoren mit rein. Aber ich habe mich immer dann geweigert, meine eigene Fähigkeit oder mein eigenes Tun dann so runterzuschrauben, ne, oder zu sagen, dass das nicht den großen Faktor hat. Und es hat mir zumindest wirklich dabei geholfen, nicht so viel Energie da rein zu verwenden, darüber nachzudenken, was machen andere oder was denken jetzt andere. Oder ja, es kostet einfach wahnsinnig viel Energie, die ich halt viel besser da rein investieren kann, was ich mache und was ich selbst in der Hand habe. Und letzten Endes ist das auch das Einzige, was ich beeinflussen kann. Also will ich zumindest da die 100% geben. Und was dann die anderen machen, liegt aber dann nicht mehr in meiner Hand.
Spannend, klingt auf jeden Fall sehr gesund und schön, wenn man darüber nachdenkt, wie man mit der eigenen Energie haushaltet, die ja auf jeden Fall das ist, was man am besten beeinflussen kann. I love it. Schöner Einstieg, herzlichen Dank. Und jetzt stellen wir dich natürlich vor, so wie sich das gehört. Und bei Team Lisa, liebe Nina, läuft das folgendermaßen. Das mache nicht ich, sondern das macht immer der Gast hier selber. Und zwar wie so auf einer FIFA- oder Quartettkarte. Was steht bei Nina Brag auf der Karte?
Da steht mein Name, Nina Brag. Klassischerweise aus dem Sport und vor allem aus dem Volleyball steht dann auch immer die Größe. Also ich bin 1,85 Meter groß, was mir in der sportlichen Karriere auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen hat. Und arbeite jetzt bei Porsche Motorsport, also bin da dem Sport treu geblieben und bin da für das E-Sports-Werksteam verantwortlich.
Volleyball würde wahrscheinlich irgendwie auch noch draufstehen, weil das ist schon auch ein großer Teil deiner Identität, oder?
Zu 100%. Also das hat mich schon sehr extrem geformt und auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
Erzähl doch mal ein bisschen, bevor wir dann in deine Business-Ecke oder auf den Business-Teil der Karte einsteigen. Wie lange hast du gespielt? Wo hast du gespielt? Was hat das für dich persönlich alles bedeutet, Athlet zu sein?
Also der Sport, ja genau, der Sport an sich lag schon bei mir in der Familie. Also mein Papa hat sehr, sehr erfolgreich und professionell gespielt, damals beim HSV, also sehr erfolgreiche Zeiten vom HSV, damals im Volleyball. Meine Mama hat gespielt und dadurch hatte ich als Kind natürlich eher auch nochmal so die Assoziation zu sagen, hey, ich will das auch mal ausprobieren. Hab dann aber eigentlich relativ spät gestartet, also so mit 9, 10, 11 ungefähr. Und war natürlich auch sehr jung, schon sehr groß, was im Volleyball weiterhilft und natürlich auch so für Talentscouting ein gutes Attribut ist, gute Eigenschaft ist. Und durfte dann auch tatsächlich mit 14, 15 das erste Mal in der zweiten und ersten Liga mittrainieren.
War das früh?
Ja, und wo man sich auch sehr vorkommt, eigentlich wie so ein Elefant im Porzellanladen und wer darauf achtet, nichts falsch zu machen, nichts Falsches zu sagen.
Ja, ja.
aber war ein krasses Learning, eigentlich so früh halt wirklich mit erwachsenen, gestandenen Spielerinnen zusammenzuarbeiten, zusammenzuspielen. Und genau, war dann ein Jahr in Dresden auf dem Sportinternat, habe da auch zweite Liga gespielt und habe danach ja echt fast 10 Jahre erste und zweite Liga gespielt, neben Schule und neben Studium, weil das muss man dann auch relativ schnell ja feststellen, dass eben man mit Volleyball auf jeden Fall auch vor allem zu dem Zeitpunkt nicht so viel Geld verdient, dass man sagt, das ist jetzt die Basis für den Rest seines Lebens.
Und trotzdem war es, also du hast gerade schon gesagt, erste, zweite Bundesliga, auf jeden Fall ein total leistungsorientiertes Konzept, das du da gefahren hast. Deutsche Meisterin, Pokalsiegerin seid ihr auch geworden. Was würdest du sagen, macht für dich so diesen Zauber aus von Leistungssport, von dem Teamgedanken, ohne Bezahlung oder mit sehr wenig Bezahlung, so einem großen Ziel hinterher zu laufen und ja auch so wirklich den kompletten Alltag dem Hobby unterzuordnen?
Jetzt so im Nachhinein betrachtet, kann ich sagen, dass Profisport oder auch Leistungssport schon eine extreme positive Sucht auch darstellen kann.
Ach schön, ja,
und das habe ich vor allem jetzt erst festgestellt, so oder vor einigen Jahren, als ich eben aufgehört habe, weil einem so diese Challenge fehlt. Also du arbeitest ja wirklich die ganze Woche irgendwie hart und trainierst an den Feinheiten, zu gucken, was du noch optimieren kannst, sowohl individuell, aber auch im Team. Und merkst dann, wie aber deine individuelle Verbesserung ja auch dem Team weiterhilft und dann, ja, wie du dich im Team weiter verbesserst. Und alle arbeiten aber gemeinsam eben darauf hin, dass diese Competition kommt. Sei es, ne, das Wochenende, am Wochenende ein Spiel oder ein Turnier oder wie auch immer, das in der jeweiligen Sportart dann funktioniert. Und dann da zu stehen, und die Performance eben aufs Parkett zu bringen, das ist ein Adrenalinschub, den du so in keinem anderen Szenario so nochmal kriegst, wo auch die Arbeitswelt nur sehr, sehr ja schwer dran kommt. Und das macht schon besonders, also die individuelle Weiterentwicklung, die Team-Weiterentwicklung und dann das Ganze vor ja, einem Publikum auf einer Bühne zeigen zu dürfen, ist schon sehr besonders.
Und auch so die Verbindung, die man mit den Teammates hat, ne? Und du arbeitest ja auch in einem ganz spannenden Umfeld, auch auf jeden Fall in einem Team, aber trotzdem so dieses sich gegenseitig pushen und dann auch Qualität setzt sich durch, manchmal zurück sich selber nehmen zu müssen, andere zu pushen, das, ja, fehlt mir auch.
Ja, es ist ein besonderes Szenario, weil du arbeitest ja letzten Endes mit Leuten zusammen, die potenziell aber auch auf deiner Position dann spielen würden. Also du hast eigentlich ein internes Konkurrenzdenken und zusätzlich aber ja auch den Hauptkonkurrenten auf der anderen Seite des Netzes. Und das, ja, ist eine besondere Situation, weil du gleichzeitig trotzdem ja mit deinem Konkurrenten, der auf der gleichen Position spielt, du auch zusammen spielst. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut beigebracht, wie man eben mit unterschiedlichen Personen, Persönlichkeiten zusammenarbeiten kann und auch sehr effektiv und effizient zusammenarbeiten kann, weil am Ende eben das gemeinsame Ziel über allem steht. Und das ist schon erst besonders.
Voll. Lass uns hier nochmal auf deinen Einstieg eingehen, weil wirklich da steckt so viel drin und ich liebe das. Das ist, hat ja auch was mit Self-Empowerment zu tun und eben aber auch Selbstreflexion und wie ist meine Position im großen Ganzen. Und wie gesagt, das war jetzt für dich das Motto aus der Sportlerkarriere, aus der aktiven Karriere, aber wie gesagt, das kann man ja auf alles so beziehen. Was war deine persönliche Situation, die dich dazu gebracht hat, dieses Mindset zu switchen? Ich schätze, du warst in einer Down-Phase irgendwie.
Genau, also ich habe nach der Schule oder ja, in meinem letzten Abi-Jahr sozusagen das erste Mal Erstliga gespielt. Danach für 4 Jahre und habe in den ersten 2 Jahren nicht richtig einen Fuß auf den Boden gekriegt. Mhm. Und wo ich nie wirklich gesehen habe, okay, wie schaffe ich es jetzt mal wirklich, so in der Starting Six zu sein und zu spielen, auch eine tragende Rolle fürs Team zu spielen, weil ich natürlich war immer die Jüngste und die eben dann mit dazugenommen wurde und ich mir überlegen musste, wie schaffe ich es jetzt, diese Rolle eigentlich einzunehmen, die ich haben möchte. Mhm. Und ich habe mich zu der Zeit tatsächlich sehr, sehr viel mit meinem Freund irgendwie darüber unterhalten, der eben auch aus dem Profisport kommt und der das Thema eben mitgebracht hat und gesagt hat, so hey, am Ende ist es eben nicht der Trainer, der dich aufstellt, sondern du selbst. Und bin dann eigentlich hingegangen und habe überlegt, okay, was ist denn das Element, was ich besonders gut kann und was ich noch so viel besser machen kann als kein anderer in dem Team, um dadurch eben einen Punkt zu finden und zu ja herauszuarbeiten, der mich quasi aufs Feld bringt. Und das war letzten Endes dann für mich mein Aufschlag, also ne, der Start des Spiels sozusagen. Und habe den so viel und so gut trainiert, dass ich letzten Endes irgendwann den besten Aufschlag im Team hatte. Und der Trainer dadurch eben einen Grund hatte, mich einzuwechseln in bestimmten Situationen, also auch wenn das Spiel super knapp wurde, ja, weil gerade der Aufschlag natürlich ist eigentlich der erste Angriff im Volleyball.
Heftige Waffe,
man.
Ja.
Genau. Und habe eigentlich dann durch den Aufschlag es geschafft, mich eben da so zu etablieren und habe letzten Endes dann eben in der Saison wirklich eine feste Größe dargestellt in dem Team und habe es dadurch geschafft. Und das hat das für mich bestätigt, voll, dass es so eben funktionieren, ja, kann.
Lag der Aufschlag für dich so voll auf der Hand? War das augenscheinlich dein USP oder hast du einen Moment gebraucht, um diesen einen Punkt, diese eine Fähigkeit rauszuarbeiten?
Ich habe schon gebraucht, weil ich glaube, auch jetzt in der Rückbetrachtung, dass der Trainer das selbst schon gesehen hat, also dass es ein starkes Element ist. Ich wollte es, glaube ich, auch selber aber nicht so wahrhaben. Ich dachte, ja, jetzt wechselt er mich wieder nur für den Aufschlag ein, dann werde ich wieder ausgewechselt. Also wo man das eher als etwas Negatives gesehen hat. Mhm. Genau. Und habe aber irgendwann gesehen im Training, dass es wirklich stark ist und man dadurch eben auch die Spieleröffnung einfach des anderen Teams sehr, sehr extrem stört. Und habe es dann Gott sei Dank vom Mindset her geschafft, das von etwas Negativen in was Positives umzudrehen.
Wie cool. Das ist wirklich eine gute Geschichte. I like it. Als ich ein bisschen recherchiert habe hier über dich noch, obwohl wir uns ja auch kennen, habe ich mich noch nicht so krass mit deiner Vergangenheit beschäftigt davor, fand ich noch spannend, dass du 2 Auslandsstopps in deinem CV hast. 2 Jahre Brüssel, 2,5 Jahre Washington DC. Was war da los und wie hast du da noch weiterspielen können?
Ich war als kleines Kind tatsächlich da. Mhm. Also ich habe Volleyball da gar nicht gespielt, sondern ich bin in Brüssel eingeschult worden tatsächlich und bin dann auf die Grundschule in Washington DC gegangen. Und das Ganze kam eben wegen der Arbeit von meinem Papa, wo wir damals dann eben umgezogen sind. Und kann ich aber auch heute sagen, hat mich unglaublich weitergebracht. Also nicht nur sprachlich, weil ich mir dadurch halt nie Gedanken machen musste, wie lerne ich Englisch, sondern das kam gerade als Kind, lernst du das super easy und total schnell, sondern auch das Thema mit anderen Leuten schnell connecten. Also so gerade in Washington DC war ich auf einer internationalen Schule. Das heißt, da waren ganz, ganz viele Kids von eben allen möglichen Kulturen, Herkunftsländern. Und du musstest dich schnell connecten mit den anderen Kindern. Wobei ich behaupten würde, dass das gerade als Kind ist das nochmal leichter. Aber da nimmst du das eben mit und schnell und offen auf Leute zuzugehen. Und war dann tatsächlich eher komisch, als wir zurück nach Deutschland gegangen sind, weil ich quasi von der deutschen internationalen Schule Washington DC bin ich auf die Waldschule nach Quickborn umgezogen.
Ja, das ist geil.
Ja. Also das war ein krasser Kontrast, genau. Und dann hin zu eher Kleinstadt und ne, die kennen sich alle schon ewig. Und ich überhaupt nicht verstanden habe, warum man jetzt nicht die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass noch mal jemand Neues zum Spielen dazukommt. Das hat mir sehr früh gezeigt, wie unterschiedlich Mindset sein kann.
Spannend. Ja, aber scheinbar hast du auch da deinen Fuß auf den Boden gekriegt, so wie dann später in deinem Team oder in deinen verschiedenen Teams. Und du hast auch schon erwähnt, dass eben leider, wir arbeiten da jetzt quasi gemeinsam dran, was dafür zu tun, man eben noch nicht Profi sein konnte damals. Und so hast du dich dann auch eben irgendwann für eine Karriere, nach der Karriere entscheiden müssen. Und das war auch im Sport. Richtig? Wieso war das für dich ein Thema?
Genau, also ich habe nach der Schule meinen Bachelor gemacht, meinen Master gemacht. Nebenbei war ich eben trotzdem Volleyball-Profi, habe damit zwar Geld verdient, aber war mehr von der Hand in den Mund. Und war mir eben immer wichtig zu sagen, gut, ich habe so ein zweites Standbein, auch weil ich diesem guten Dasein als Profisportler nicht ganz so hundertprozentig vertraut habe. Das ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Habe dann nach meinem Master als Werkstudentin gearbeitet und war dann eben bei einer Marketingagentur in Hamburg. Habe da noch nebenbei ein bisschen Volleyball gespielt, aber irgendwann auch dann aufgehört und hatte dementsprechend da den Job und habe gesagt, ich würde super gern einfach trotzdem weiterhin Sport in meinem beruflichen Umfeld haben. Stand da immer auf der Matte bei meinem Chef und hab gesagt, ey, können wir nicht doch mit dem Sportsponsoring irgendwie was machen oder Sport in so Marketingaktivitäten für die Kunden, die wir betreuen, mit einbinden. Und es hat aber nie so richtig geklappt, sondern die einzigen Themen, die wir mit Sport eben da dann hatten, waren E-Sports-Themen. Und wo ich ehrlicherweise anfangs sehr große Probleme hatte, das für mich so als Sport zu akzeptieren, ne, weil ich ja doch aus dem sehr klassischen Sport komme, also steht miteinander irgendwie in der Halle und betätigt sich körperlich und ich E-Sports daher und Gaming generell nie so für mich auf dem Zettel hatte, also weil ich auch privat null Berührungspunkte damit hatte.
Ja, warst nicht so die Zockerin, ja?
Nee, also so dann im Flieger oder im Bus so das eine oder andere Mal Candy Crush oder so, ich glaube, so wie jeder. Schon, aber dieses eher große Feld von Gaming und E-Sports hat sich für mich nie so erschlossen und habe notgedrungen das Ganze dann aber eher mit betreut und gemacht. Und war dann eben lange, ja, 5, 6 Jahre bei der Agentur, habe dann mal die Agentur gewechselt und habe währenddessen aber wirklich für mich festgestellt, okay, hey, es ist so eine große Branche. Also wenn man sich jetzt Studien anguckt, ist E-Sports und Gaming ist einfach größer als das Volumen von quasi den Musik und Filmen zusammen. Also muss man sich mal überlegen, was das für Zahlen tatsächlich sind. Und was eben auch super spannend ist, ist, welche Möglichkeiten man dort tatsächlich hat. Also gerade wenn du an Sponsoring denkst, gibt es da ganz, ganz andere Möglichkeiten, einfach Partner auch mit zu integrieren. Und da habe ich ganz viel gelernt. und was ich jetzt in meinem aktuellen Job eben auch mitnehmen kann. Und das ist wiederum jetzt cool, weil da ich jetzt bei Porsche Motorsport bin, kann ich eben dieses Thema Sport und E-Sports miteinander verknüpfen. Und ja, stellt mich jetzt vor ganz, ganz viele spannende und herausfordernde Aufgaben.
Heftiger Fact, dass die E-Sports-Branche so groß ist wie Musik und TV, Entertainment zusammen, wusste ich nicht. Vielleicht, und trotzdem ist E-Sports irgendwie eine Nische, warum auch immer. Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, weil ich weiß for a fact, dass viele sich eben auch nicht mit dem Thema auseinandersetzen und da auch voll kritisch gegenüberstehen. Was gehört alles zu E-Sports? Weil du hast gerade gesagt, Porsche Motorsport im E-Bereich. Aber zum Beispiel League of Legends gehört auch dazu und die füllen ja Arenen und die haben Millionen von Preisgeldern und so. Was gehört alles dazu? Manche Fußballvereine machen FIFA. Was gehört nicht mehr dazu? Wo fängt Candy Crush an? Wo fängt E-Sports an? So, gib uns doch noch mal einen kleinen Überblick.
Genau, also ganz, ganz klassischerweise sagt man, E-Sports ist das alles, was du wirklich kompetitiv im sozusagen virtuellen betreibst. Also wie du gerade richtig gesagt hast, ne, es gibt...
Candy Crush gehört auch kompetitiv
zu. Ja, doch, also es gibt tatsächlich, also eigentlich gar nicht so verkehrt, es gibt ja auch Mobile Gaming, also wozu Candy Crush letzten Endes gehört. Ja. Und wenn du das Ganze aber in Form eines Turniermoduses, Modi, kompetitiv betreibst, wäre das letzten Endes auch E-Sports tatsächlich. Und unter Gaming verstehen wir eben alles, was wir jetzt vielleicht auf gut Deutsch eher zocken so nennen würden. Also was eben nicht kompetitiv stattfindet oder auf einem professionellen Level. Und zu E-Sports an sich kann aber jede Form von virtuellem Sport dazugehören. Also das heißt von irgendwelchen Strategiespielen, Shooterspielen, aber auch im Sport Simulationen, wo jetzt wie das Beispiel von dir FIFA hinzugehören würde. Also den klassischen Sport an sich gibt es ja schon und dementsprechend nur die virtuelle Version davon. Und aber eben auch Sim Racing, ne? Also simulatives Racing.
Und es ist so interessant, weil obwohl die Branche schon voll etabliert ist, vor allem in diesen Shootern und so, habe ich das Gefühl, dass so bestehende Brands das jetzt erst langsam für sich entdecken und langsam für sich versuchen zu erschließen, wie eben auch Porsche Motorsport, so spannend, ne? Weil Motorsport ist so traditionell, ich würde auch persönlich sagen, voll old money so und dazu passt E-Sports im Generellen überhaupt nicht dazu. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass vor allem diese traditionellen Motorsport-Liebhaber dem Sim-Racing überhaupt nichts abverlangen können. Warum hat sich so eine Brand wie Porsche dazu entschieden, das zu machen? Und das ist ja auch noch ein richtig junges Produkt und eine richtig junge Idee bei euch. Seit 2022 bist du nämlich erst dabei.
Genau, ich habe Ende 2022 gestartet. Davor war es tatsächlich so, dass Porsche generell schon im Bereich E-Sports und Gaming unterwegs war, also das schon ja einigermaßen früh für sich entdeckt hat, als Feld da reinzugehen. Da aber eher noch mit klassischeren Branding-Maßnahmen, aber auch mit Kooperationen mit anderen Games, also dass das Produkt quasi im Game auch etabliert wird. Mhm. Also das Fahrzeug bei uns natürlich klassischerweise und haben dann 2018 im Porsche Werk in Leipzig ein Simracing-Turnier veranstaltet und haben da mal eben diese Simracer, nennen wir sie, also die virtuellen Motorsport betreiben, eingeladen, geschaut, okay, was ist denen wichtig, um das Genre einfach besser zu verstehen. Ja. Und
also eine Feldstudie.
Ja, im Prinzip ja, genau. Und das war elementar wichtig, um zu wissen, gut, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und daraus hat sich dann erschlossen, okay, wir wollen eben nicht nur mit dabei sein, sondern wir wollen eigentlich mitgestalten. Mhm. Und das ist uns natürlich gerade bei Porsche Motorsport extrem wichtig, einfach kompetitiv auch dran teilzunehmen. Und das können wir natürlich am besten, indem wir selber mit einem Team dran teilnehmen. Und das haben wir eben 2022 gegründet, haben uns damit mit einem anderen Sim-Racing-Team zusammengetan, weil auch da waren wir realistisch und haben gesagt, ja, traditioneller Motorsport, sind wir Experten, kennen uns sehr, sehr gut aus, Aber Simracing für sich ist trotzdem eine andere Welt. Das heißt, wir wollen uns diese Expertise natürlich gerne wieder zuholen und haben uns dann eben mit dem Simracing-Team zusammengetan. Und genau seitdem gibt es eben das Porsche Coanda eSports Racing Team, somit das dritte Werksteam bei uns bei Porsche Motorsport. Wir haben ja mit Porsche Penske Motorsport das Langstreckenrennen-Team und auch mit dem Tag Heuer Formula E-Team, Tag Heuer Porsche Formula E-Team, ein sehr langer Name, das Formel E-Werksteam. Genau. Und eben jetzt seit 2 Jahren als dritte Säule das E-Sports-Team und können somit erstmalig im kompetitiven Rahmen an den Start gehen und das Ganze eben jetzt in einer Rennserie, wo wir gegen andere E-Sports-Teams antreten, aber auch gegen andere Automobilhersteller, was für uns total spannend ist, weil dadurch wirklich diese beiden Welten final miteinander verschmelzen.
Ja, mega cool. Ich hatte ja auch schon die große Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Und das ist für mich auch immer so cool zu sehen, wenn jemand wie du dann in so ein Nischenthema in Anführungsstrichen reinkommst und dann auch direkt eine geile Position kriegst. Du bist nämlich verantwortlich für dieses Porsche Coanda eSports Racing Team. Und ich würde so gerne eben ja sowieso wie in den Folgen hier immer noch mal ein bisschen herausarbeiten, was das jetzt für dich bedeutet. Was machst du? Was läuft alles bei dir zusammen? Wie groß ist jetzt euer Team? Wo steht ihr? 7 Fragen auf einmal, perfekt. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für gute Interviewführung. Wir fangen mal an. Verantwortliche für dieses E-Sports-Team, was heißt das?
Genau, im Prinzip heißt es bei mir, alle Fäden zusammenlaufen. Also das, was wir im sehr, sehr großen Stile eben für die anderen Werksteams machen, machen wir ein bisschen kleineren Stil, aber ja, nicht minder leidenschaftlich. Also das heißt, Themen wie Teammanagement, aber auch Business Relations, also Partnerakquise und Betreuung, aber auch die ganzen Sporting-Themen laufen letzten Endes bei mir zusammen und wo wir auch schauen, wie wir das ganze Thema strategisch weiterentwickeln, eben nicht nur für die aktuell laufende Saison, sondern auch über die nächsten Saisons hinweg. Wie werden sich Themen wie Fahrerkader weiterentwickeln? An welchen Serien nehmen wir teil? Also wirklich alle Themen, die man sich so für ein Sportteam vorstellen kann. Ich muss das Ganze Gott sei Dank nicht alleine machen, sondern habe direkt auf Teamseite die Leonie Richter, die eben da viele Teammanagement-Aufgaben übernimmt, eben auf der Seite von Coanda, und haben zusätzlich einen Performance-Coach, also tendenziell eigentlich wirklich sowas wie, wir haben eine Sportdirektorin und einen Trainer, also ja, wenn du so aus dem Fußball die Analogie herstellst. Und der Performance Coach arbeitet dann eben sehr, sehr eng mit unseren Fahrern zusammen und treibt eben wirklich alle Themen, die im weitesten Sinne mit Performance zu tun haben, voran. Was super ist, weil das wirklich eine, ja, sehr technische, sehr detailverliebtes Thema ist. Wo man ultra viel optimieren kann und das sehr, sehr spannend ist, wenn es da wirklich eine Person gibt, die sich dediziert dafür einsetzt. Und vom Fahrerkader ist es so, dass wir 4 Hauptwerksfahrer haben, die für uns in die Saison gehen, und haben aktuell einen Reservefahrer, der genau dann quasi einspringt, wenn mal Krankheit, Verletzung oder dergleichen vorfällt. Genau, und so ist die Struktur, so arbeiten wir auf die Saison hin und haben da natürlich aber drumherum Leute, die uns unterstützen, sowohl intern als auch extern, wenn es um Marketing, um Presse geht, wo natürlich super die ganzen Erfahrungen bei Porsche Motorsport und Porsche intern haben, wo wir Ressourcen einfach mitnutzen können. War auch dann auf Teamseite, wo natürlich dann nochmal der größere Fahrerkader im Background ist. Also das heißt, wenn es dann um Testraces oder so geht, kann man eben da auch auf weitere Fahrer zugreifen.
Ja, krass professionelles Setup, riesen Infrastruktur um euch herum. Ich weiß, wir haben schon mal drüber gesprochen auf der einen oder anderen Bühne gemeinsam, aber unsere Hörer und Hörerinnen sollen es natürlich auch erfahren. Was heißt das, wenn ihr dieses große Team seid? Wo ist eure Base? Wie trainiert ihr, wenn du sagst, wir arbeiten auf die Saison hin? Was bedeutet das? Was gehört da alles dazu?
Genau, also das Team wohnt zusammen, also im gleichen Ort, aktuell in Gronau, Gronau-Westfalen, also an der holländischen Grenze. Genau, ganz, ganz kleiner Ort. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass unsere Fahrer kommen aus Australien, aus den USA und aus der UK. Also es ist wirklich ein bisschen sehr...
Wie bei dir, from DC to Quickborn, ja.
Genau, es ist auch so von Melbourne nach Gronau. Logisch. Also ein großer kultureller Wandel an der Stelle. Aber zeigt, glaube ich, auch total cool das Commitment einfach von diesen ja jungen Athleten für den Sport da alles zu geben. Genau, und die wohnen und trainieren da zusammen. Und bereiten sich auf die Saison, wie gesagt, vor. Diese Vorbereitung umfasst tatsächlich mehr, als man jetzt vielleicht denken würde. Weil wir natürlich schauen, okay, zum einen geht es natürlich um Renntraining. Und an der Stelle sei vielleicht auch gesagt, bei uns ist es eben nicht, zum Beispiel wie bei FIFA, dass sie über die Konsole mit einem Controller zocken, sondern wir sitzen wirklich in einem Rennsimulator. Ne? Das heißt, es ist ein Rennsitz, es ist komplette Pedalerie, sie haben ein Lenkrad und dann eben den Bildschirm vor sich. Also die Analogie zum traditionellen Motorsport ist zu 100% da. Sie sitzen eben nur nicht in einem wirklich fahrenden Fahrzeug. Und das Besondere bei uns ist eben, dass wir dadurch, dass wir kein Fahrzeug, also wir haben kein Produktverschleiß und wir müssen auch keine Rennstrecke mieten. Das heißt, der Kostenpunkt für Training ist bei uns vergleichsweise gleich null, und bedeutet auch, dass die Fahrer unendlich viel trainieren können. Das heißt, die größte Veränderung für uns im letzten Jahr ist, sich mit den Fahrern gemeinsam hinzusetzen und zu sagen, hey, es ist vielleicht gar nicht so effizient und effektiv, 24 Stunden zu trainieren, sondern die Trainingsstruktur zu verändern. Vielleicht sind es eher kürzere Trainingseinheiten, öfter, kürzer, mit anderem Fokus, anderem Ziel. Da haben wir viel dran gearbeitet. Und rundherum ist es aber auch so, dass der Performance Coach viele Telemetrie-Sessions macht. Also dass die Simulation spuckt uns quasi auch alle Telemetriedaten aus, wie eben beim realen Fahrzeug aus.
Wow. Auch.
Das heißt, wir sehen Bremspunkte, wir sehen Beschleunigung und so weiter und so fort. Und diese Telemetriedaten werden eben nach jeder Session ausgespuckt. Der Performance Coach analysiert das zusammen mit den Fahrern und schaut eben, an welcher Stelle etwas optimiert werden kann. Und dann eben zurückkommend auf die Dauer des Trainings oder auf die Verfügbarkeit von Trainingszeiten, bedeutet es natürlich auch, dass es Unmengen an Daten sind, die am Ende analysiert werden können. Bedeutet aber auch, dass das kompetitive Level enorm hoch ist, weil du natürlich einen viel höheren Perfektionsgrad hast durch die Anzahl an Trainingseinheiten, die du eben ja vollziehen kannst. Und dadurch kommt es bei uns eben in der Serie ganz oft nur auf Tausendstel Sekunden an, anstatt ganze Sekunden. Genau, aber das ist so der Rennanteil in der Trainingswoche bei uns. Zusätzlich kommt aber ganz viel auch einfach physische Fitness. Ja, also die Fahrer müssen sich trotzdem fit halten. Ein Fahrer von uns nimmt tatsächlich auch im Triathlon teil.
Nee.
Also sie fahren Mitchell ist letztes Jahr seinen ersten Triathlon gelaufen.
Mindblown.
Also genau, also sehr cool. Fahren super viel Rennrad, gehen laufen, gehen schwimmen. Also ja, einfach physische Fitness ist da ultra wichtig. Man ist doch auch unterschätzt, wie viel ja Force Feedback einfach ein Lenkrad so auch gibt, ne, und das unter Kontrolle zu haben. Ernährung logischerweise. Die Person, die sich halt viel bewegt und die vom Kopf her auch fit sein will, muss ja auch mit seiner Ernährung dann darauf achten. Und wenn wir jetzt schon über das Mentale sprechen, natürlich ist das der ultimative Faktor bei uns, vor allem weil die Physik deutlich geringer ist im Simulator als im Fahrzeug, so rum. Und du mental aber total auf der Höhe sein musst. Das heißt, wir arbeiten jetzt auch seit ungefähr einem Dreivierteljahr eben mit einem Mental Coach zusammen. Die fahren da Einzelsessions, wir haben auch Workshops zusammen und sehen gerade in dem Feld, was sich jetzt ja so schnell weiterentwickelt, wo immer mehr externe Faktoren hinzukommen, ne, wie mehr Aufmerksamkeit, du sitzt auf einer Bühne, dich beobachten immer mehr Leute. Und du musst immer mehr auf den Punkt genau da sein, sehen wir eben dieses mentale Thema als enormen Faktor.
Also wahnsinnig viel, was da reingeht und auch super detailliertes Assessment von einfach so vielen Faktoren wie möglich. Was heißt das für dich? Wie nah bist du an dieser Entwicklung dran? Die Jungs sind in Gronau, du bist aber in Stuttgart/Hamburg tatsächlich.
Genau, ich arbeite von Stuttgart aus und bin aber dann immer wieder in Gronau bei den Fahrern, natürlich zu den Rennen, aber auch in der Saisonvorbereitung immer mal für einige Zeit, wenn wir da wie Mini-Trainingslager haben. Bin aber hauptsächlich im Austausch eben mit Leonie, die sozusagen mein Pendant auf Teamseite ist und wo wir dann übergreifend eben schauen, okay, wie können wir die Themen weiter voran steuern, weil es letzten Endes auch zu aufwendig und zu sehr Micromanagement wäre, mich jetzt in die Trainingsplanung der einzelnen Woche mit einzumischen. Wie gesagt, dafür gibt es den Performance Coach, und mit dem wir dann eben im Austausch sind für die weitere Trainingsplanung und Saisonplanung.
Und du hast vorhin schon so einen kleinen Abriss uns gegeben darüber, was alles für dich mit in deine Rolle reinfließt und was dazugehört. Wir haben uns aber zum Beispiel vor anderthalb oder zwei Wochen in Köln auf so einer Konferenz getroffen. Wenn man einmal über dein LinkedIn-Profil screent, dann sieht man auch sofort, dass du auf sehr vielen Bühnen stehst. Was gehört alles noch dazu, was man vielleicht sich nicht direkt überlegt, wenn man an so eine Leading-Rolle in einem E-Sports-Team denkt?
Definitiv das Thema interne und externe Kommunikation von dem Thema an sich und was wir da eigentlich machen. Interne Kommunikation auf jeden Fall auch, muss ich an der Stelle sagen, weil wie du es ja vorhin schon erwähnt hast, wir kommen natürlich aus dem traditionellen Motorsport und man muss erstmal verständlich machen, was wir denn jetzt eigentlich noch machen. Was ist dieses E-Sports? Was ist dieses Sim-Racing? Und es ist tatsächlich etwas, was erstmal relativ erklärungsbedürftig ist, um es vollkommen nachvollziehen zu können. Deswegen mache ich das aber natürlich genauso nach extern, weil es für uns natürlich auch elementar wichtig ist, gesehen und gehört zu werden, um wiederum auch weitere Partner und Sponsoren zu gewinnen und das Thema weiter voranzupushen. Nicht nur für uns, für das eigene Team, aber sondern auch für den Sport generell, weil des definitiven Sportes, der eben noch nicht so weit entwickelt ist und wo man gerade sehr, sehr viel mitgestalten kann und was eigentlich das gerade so spannend macht, das Thema mit zu pushen. Und dementsprechend, ja, erzähle ich da unsere Geschichte.
Sind Sponsoren denn grundsätzlich offen für so eine Thematik oder ist das für euch noch schwer?
Zweigespalten, würde ich sagen. Das, was natürlich herausfordernd ist, ist den klassischen Motorsportpartnern zu erklären, was machen wir da jetzt eigentlich. Ja. Sind da aber auch auf sehr, sehr viele offene Ohren auf jeden Fall gestoßen und wo das Potenzial gesehen und erkannt wird. Und dann ist es zeitgleich aber auch nach extern wo oder in der Partnerakquise so, dass wir schon sehen, dass der Markt generell nachvollziehen kann, warum E-Sports und Gaming so ein wichtiges und so ein tolles Feld auch ist. Natürlich auch da immer mehr nochmal erklärend, was wir eigentlich machen, dass eben Porsche Motorsport nicht nur diesen traditionellen Motorsport macht. Aber ich würde sagen, dass gerade so in den letzten 5 Jahren das Bewusstsein der Relevanz von E-Sports enorm gestiegen ist.
Ja, mega spannend, Mann. Du bist jetzt 30 Jahre alt. Und hast schon eine krasse Rolle. Zum einen eben intern das gut zu positionieren, dann, weil es so eine junge Sportart ist, eben auch nach außen. Also jedes Mal, wenn du es verkaufst, hast du ja voll den Auftrag, so. Plus du führst ein Team von jungen Athleten. Wie hast du für dich dieses Thema Leadership angegangen? Was bedeutet das für dich?
Ich würde sagen, vor allem bedeutet es für mich, trotzdem ich selbst zu sein. Also ich kann nicht führen oder etwas repräsentieren, wenn ich mich dabei selbst verstellen muss. Ist gut. Ich bin jemand, der schon auch sehr emotional irgendwie bei der Sache ist, aber auch also positiv emotional und gerne Leute mitnehme und davon überzeuge, was eben so cool ist. Und das versuche ich eigentlich immer, meinen Treiber sein zu lassen. So, also das, diese Leidenschaft eben mit rüberzubringen, aber auch ein Gefühl dafür zu haben, was braucht der andere gerade, also das gewisse Empathie. Deswegen für mich, wo ich irgendwann festgestellt habe, okay, Leadership ist für mich nicht das Gleiche unbedingt nur wie klassische Führung, sondern auch, ne, wie nehme ich mich selbst wahr, wie nehme ich andere wahr, schön, wie sehr können sich andere auf mich verlassen. Und das ist schon, also ein Thema, die wir bei uns im kleinen Team halt sehr, sehr viel vorantreiben, ne? So das gemeinsame Commitment, das individuelle Commitment, sich gegenseitig aufeinander verlassen, den anderen aber auch dazu bringen, in diese Verantwortung zu treten, die jeder individuell hat. Und dadurch funktioniert das sehr, sehr gut, weil wir so das Mindset entwickelt haben von, ich mache meinen Job so gut, wie ich es auch von meinen Mitarbeitern oder mit meinen Mitmenschen erwarte. Und das macht so den Team-Vibe sehr besonders.
Voll schön. Ich muss jetzt nochmal zum dritten Mal denken an den Start der Folge. Qualität setzt sich durch. Im Volleyball war es für dich dein Aufschlag, auf den du dich dann auch voll konzentrieren konntest und der dann für dich auch so dein Asset geworden ist. Hast du was Vergleichbares in deiner Leadership-Position?
Ich würde schon sagen, das ist so mein positiver Mindset und empathisches Vermögen ist. Also ich starte eigentlich jeden Tag schon mit dieser positiven Energie und ist auch das, was ich in das Team reingeben will, wo wir ganz viel drüber sprechen, wo ich denen aber auch oft sage, okay, es muss auch manchmal gefaked sein. Also weil ja, je mehr ich negative Energie mit reinbringe und es nicht schaffe, ne, das auszublenden, du bist irgendwann in einer negativen Spirale und hast natürlich auch einen enormen Effekt auf deine Teammates. Und wo ich sehr, sehr stark daran glaube, dass es viel wichtiger ist, manchmal vielleicht auch über seinen Schatten zu springen und zu sagen, gut, ich mache jetzt trotzdem gute Miene zu bösem Spiel, weil im Endeffekt habe ich eben 5, 6 Leute, die auch nochmal mir ins Gesicht schauen und die arbeiten viel, viel lieber und besser, wenn dann Lächeln ist, als man irgendwie böse schaut. Also dieser positive Mindset, glaube ich, der hilft enorm weiter und sich aber auch eben in andere Leute reinversetzen zu können und diese Empathie und emotionale Intelligenz sozusagen mitzubringen.
Ja, ist gut und glaube ich auch fest dran, vor allem dieses Thema emotionale Intelligenz, das wird noch richtig spannend für einige Leute, die heutzutage in der Führung sitzen. Führung ist für mich aber auch so ein schwieriges Thema, weil, und du hast es so schön gesagt, für mich hat das auch krass einfach mit Selbstreflexion zu tun und Reflexion der Situation und anderen und wie fühle ich mich und was brauchen aber gerade andere und so. Was ist für dich coming from the top of your head, eine besondere Challenge, die dir im Laufe deiner Führungsjahre über den Weg gelaufen ist oder irgendwas, wo du merkst, da würde ich gerne noch krasser werden?
Also ich glaube, was auf jeden Fall herausfordernd war, jetzt auch beim Eintritt in meine neue Rolle, ist ja, dass ich eigentlich vom Thema an sich nicht viel Ahnung hatte. Also ich war selber nie Simracer, ich war nie Gamer. Und das heißt, sich ein Thema zu repräsentieren und auch ein Thema mit anzuführen, mit dem man mir eigentlich selber erstmal nichts zu tun hatte. Und was aber auch gleichzeitig wiederum sehr spannend ist, weil du natürlich dann einfach auf Basis von erstmal wenig Wissen trotzdem die richtige Entscheidung treffen musst. Natürlich ist dieses Wissen jetzt deutlich, deutlich größer. Aber das war natürlich erstmal eine Herausforderung zu gucken, okay, wie funktioniert eigentlich hier der Markt, wie funktioniert der Sport, wie treffe ich die richtige Entscheidung für meine Fahrer. Was gleichzeitig jetzt aber auch cool ist, weil ich glaube, wenn man nicht ganz so aus einer Bubble kommt, trifft man nochmal Entscheidungen anders, weil man eher Top-Level auf die Themen schaut. Also wenn ich jetzt vielleicht selber aktive Simracerin gewesen wäre, hätte ich einen ganz anderen Blick auf die Dinge, als wenn ich aus einer anderen Sportart komme und dann nochmal, ja, eine neutralere Perspektive habe, ja, und dadurch Entscheidungen anders treffe. Genau. Das war eigentlich so die Challenge am Anfang, oder ist es auch nach wie vor, ist aber auch eine tolle Herausforderung, also, die man sich gerne stellt.
Klingt sehr gut. Klingt auch nach einer, an der man auf jeden Fall wachsen kann und die einem jetzt nicht schlaflose Nächte unbedingt schlafenlose, auch gutes Wort, bereitet. Alright. Nina, zweite Hälfte des Podcasts. Drei Kategorien haben wir noch, die wir gemeinsam abarbeiten. Du darfst wählen, wie wir weitermachen. Blind. Welche nehmen wir?
Die Mitte.
Die Mitte ist, oh, da bin ich gespannt. Die Kategorie heißt Head Coach und hier bitte ich immer meine Gäste, einmal so ein bisschen in sich zu gehen und zu überlegen, was kann eine Aktivität oder ein Hobby sein oder eine wilde Tätigkeit oder wer die Rolle in deinem Leben einnimmt, die der eines Head Coaches gleichkommt. Kann eine bestimmte Situation in der Vergangenheit sein oder irgendwas Fortlaufendes. Be creative.
Spannend. Ich finde die Frage ähnlich herausfordernd, wie wenn mich jemand nach Vorbildern fragt.
Ah.
ich würde aber auch rückblickend sagen oder auch so, wie ich jetzt gerade arbeite oder mit dem Leben weitergehe, dass ich eher immer versucht habe und aktuell auch immer noch versuche, mir spezifische Dinge bei verschiedenen Menschen abzugucken und anzuschauen. Also und dann ja auch lebensabschnittsspezifisch. Mhm. Also es ist dann ja immer pro Lebensabschnitt gibt es vielleicht bestimmte Themen, die einen beschäftigen. Und da gibt es natürlich Wegbegleiter oder Personen im Umfeld, die einem weiterhelfen. Und so habe ich es eigentlich schon immer gemacht, mit zu gucken, okay, wer macht denn was eigentlich besonders gut? Wie kann ich das für mich adaptieren? Und was bringt mich dann weiter? Und das war natürlich, also Head Coach im wahrsten Sinne des Wortes, auch oftmals wirklich Head Coaches, die mir dann vielleicht auch Dinge einfach mal anders transportiert haben, anders gesagt haben. Aber auch viele Mitspielerinnen, gerade im jungen Alter, die cool. doch älter waren, mehr Lebenserfahrung auch hatten und haben, die mir einfach viel mitgeben konnten. Und dann im Arbeitsumfeld natürlich auch irgendwie Vorgesetzte, aber auch vielleicht Personen aus anderen Branchen, anderen Sportarten, wo ich immer versuche, das so ein bisschen zu screenen und für mich dann mitzunehmen, was mich vielleicht auch weiterbringen könnte.
Zwei weitere Kategorien to go.
Dann das Bällchen aus deiner linken Hand.
Dieses?
Ja.
Ja, das Bällchen. Wir haben das Shootout. Shootout, ich habe meinen Finger davor. Das habe ich vorbereitet. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde. Nochmal bunte, zusammengemixte Fragen, die darfst du schnell oder ausufernd beantworten.
Okay.
Was gerade kommt. Die erste ist, was sind drei Gründe, warum Simracing so cool ist?
Absolute Realitätsnähe. Super hochprofessionell und hochkompetitiv.
Ja, ist geil. Ist halt Sport.
Ja. Es ist wirklich Profisport. Es ist Wahnsinn, was die Jungs da aufs Parkett legen. Und apropos Jungs, ich warte auch immer noch auf die nächste Frau, die da das Feld erobert.
Gibt es keine Sim-Racerin im Moment?
Leider nicht auf dem Level.
Ja.
Also dann eher kein Shootout, aber Shoutout an alle, die das hören.
Ja, oh, wäre so geil.
Ja, das wäre schon mega.
Wir arbeiten dran. Vielleicht hört es ja jemand.
Meldet euch.
Nächste ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber Volleyball oder Motorsport?
Selber spielen Volleyball, arbeiten Motorsport.
Okay, ja, fair. Die nächste ist nicht judgmental gemeint, das möchte ich vorher schon mal sagen, weil mir hat jemand gesagt, du bist es ja aber richtig und der wollte mich unter den Tisch buttern damit. Ich mein's positiv, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ehrgeizig bist du?
8,5.
Okay. Warum, was fehlt noch bei den 1,5 nach oben?
Ah, vielleicht schon eine 9. Also, ich finde nicht 10, weil zu viel Ehrgeiz hilft einem am Ende auch nicht weiter. Ich finde, man muss auch Situationen sehr realistisch betrachten. Was ich jetzt merke, auf einmal aus einer funktionellen Rolle im Sport, oh Gott, es ist so viel noch spannender und nervenaufreibender und da kommt Ehrgeiz nochmal ganz anders zum Tragen. Mhm. Aber weil man den Ehrgeiz in viel, viel mehr Feldern auch nochmal der hilft dir, die viel, viel mehr Felder noch mit voranzutreiben. Und das ganz eine neue Art Ehrgeiz zu erleben auf einmal. Ja. Aber ich glaube auch, dass wenn man zu verbissen ist und zu sehr nur dieses eine Ziel vor Augen hat, kann man eben nicht mal links und rechts schauen und die Scheuklappen helfen am Ende auch nicht weiter.
Das ist gut. Also ist noch ein bisschen Luft nach oben an der Stelle. Wie bildest du dich am liebsten fort? Buch, Podcast, Coaching, Mentoring, irgendwelche Programme?
Ich finde grundsätzlich Feedback ultra wichtig. Mhm. Und ich finde, es muss auch nicht nur in Form von Coaching oder Mentoring stattfinden. Ich finde, es kann auf allen Ebenen passieren. Also sei es von Vorgesetzten, von Teammitgliedern und so weiter. Ich habe jetzt mehr und mehr Podcasts für mich auch entdeckt, gerade bei viel irgendwie Bahn und Autofahren finde ich das sehr angenehm und dann doch auch mal die Augen zumachen kann dabei und nicht mehr aktiv lesen und auch einfach viel persönlicher Austausch, also mit Menschen reden, von anderen Menschen lernen, andere Geschichten hören, das sind für mich eigentlich so die Felder.
Eine Sache, die jeder über Simracing noch wissen muss.
Die Fahrzeuge im Simracing, vor allem jetzt auf diesem hochprofessionellen Level, basieren zu 100% auf den realen technischen Daten unserer Motorsportfahrzeuge. Das heißt, die.
Schon geil.
Also, das ist dann eben nicht einfach nur das Mario Karts Auto, was da durch die Gegend flitzt, sondern es ist wirklich, die gesamten technischen Daten werden dem Publisher angeliefert und auf der Basis wird das Fahrzeug in-game implementiert. Das heißt, es ist was anderes, ob du den Porsche GT3 R fährst im Spiel oder eben ein Audi, BMW oder Mercedes.
Das ist schon crazy, weil das ist schon so ein bisschen Parallelwelt, Glitch in der Matrix,
total.
Ne? Weil es verschwimmt halt so, so krass.
Total. Wahnsinn. Genau, die Analogien sind Wahnsinn. Gleichzeitig sage ich auch immer, es ist nicht der gleiche Sport. Es ist trotzdem eine Sportart für sich selbst. Also ähnlich wie du ja auch nicht Beachvolleyball und Volleyball über einen Kamm scheren kannst. Aber es ist, basiert trotzdem auf den gleichen Elementen. Das macht es halt spannend.
Ja, mega spannend. Zwei haben wir noch. Würdest du noch mal einen Job außerhalb der Sportbubble nehmen? Machen wollen, nehmen war ein komisches Wort.
Ich glaube schon. Mhm. Also weil die Leidenschaft und Emotionalität kann und wird es auch in anderen Jobs geben. Wobei natürlich die Sportwelt sehr besonders ist. Und wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich wahrscheinlich trotzdem drin bleiben.
Ja. Ne? Wir wollen hier nichts verschreien, aber es
sag niemals nie.
Mich. Und die letzte ist, spielt für dich eine Social-Media-Präsenz, bei dir glaube ich vor allem LinkedIn, als Professional eine große Rolle?
Teils. Ich glaube, es ist generell wichtig, einfach mit präsent zu sein und in den persönlichen Austausch zu gehen. Der Sport an sich, den wir betreiben, ist aber noch nicht groß genug auf den verschiedenen Plattformen, um da dann wirklich relevant zu sein. Da ist der Weg einfach noch ein Stückchen zu gehen bis dahin. Ich glaube, es wird aber definitiv mehr werden und man muss die Stimme an der Stelle auch nutzen, die man hat, weil ansonsten redet eben auch keiner drüber.
Ja, so. Alright, ist notiert. Und eine Kategorie haben wir noch. Wir haben hier ein bisschen überzogen heute. Es tut mir sehr leid. Wir machen es vielleicht kurz und knackig. Den Einwurf haben wir natürlich noch übrig. Nina, was hast du uns noch mitgebracht als Thema?
Ein Learning für mich, auch jetzt in den letzten Jahren, war, sag ruhig immer einmal mehr Ja als Nein. Also nutz die Option, die dir
Geboten.
dargestellt oder geboten ist das Wort, ne, geboten werden. Und auch mal irgendwie was zu wagen, ne, oder auch in einen Bereich reinzugehen, wo man vielleicht nicht direkt Experte ist, weil man eben nie weiß, was sich für Möglichkeiten daraus entwickeln. Und das habe ich sowohl in meiner sportlichen Karriere als jetzt auch beruflich fast immer getan, dass ich sage, okay, gut, dann mache ich das jetzt einfach mal. Mal schauen, was draus wird. Und es sind meistens immer sehr, sehr gute Dinge daraus entstanden. Und gleichzeitig finde ich es aber auch sehr wichtig, irgendwann festzustellen, okay, wenn was eben nicht mehr passt, weil dafür ist die Zeit, die wir auf dieser Erde haben,
Schön.
zu wertvoll, als sie mit Dingen zu verbringen, die eben einem keinen Spaß machen und die einem keinen Mehrwert bieten. Weil am Ende ist das das Wertvollste, was wir haben, unsere Zeit.
Braucht man schon aber auch ein bisschen Mut für, ne? Und ein bisschen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, so dass die eigenen Entscheidungen passen.
Ja, ich glaube aber, dass dieses Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigene Entscheidung kommt erst mit der Menge an Entscheidungen.
Schön. Sehr schön.
Also,
I like that.
ich habe auch ganz, ganz oft Selbstbewusstsein wahrscheinlich einfach erstmal gefaked, ne? Und mich selbst davon zu überzeugen, dass das jetzt schon gut wird. Und man kriegt ja dann sehr, sehr schnell die Bestätigung, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder nicht. Und durch die Menge an Erfahrungen entscheidet man dann immer besser irgendwann.
Das glaube ich schon auch. Und trotzdem ist es manchmal scary, aber es gefällt mir gut. Einfach mal zu mehr Optionen oder zu mehr Opportunities ja sagen. Nehmen wir mit, nehmen wir mit.
Risk it.
Eine abschließende noch, bevor du hier den Deckel drauf machen darfst. Hast du für dich so noch, oder was heißt noch, falsches Wort, hast du für dich so eine Vision, Ziele für dich, wo es hingehen könnte?
Keine langfristige auf jeden Fall. Also wäre auch einhergehend mit dem, was ich vorher meinte. Ich finde, Wege und ja, Möglichkeiten verändern sich ja so schnell,
Stimmt.
dass ich mir gar nicht gut ausmalen kann, was ist denn in 3, 4, 5, 6, 10 Jahren. Jetzt gerade ist meine Vision definitiv eine tragende Rolle darin zu spielen, diesen Sport, dieses Team voranzubringen
Das ist cool.
und den wunderbaren jungen Athleten einfach zu einer Karriere zu verhelfen, die eigentlich der Traum einfach jedes Sportlers ist und ja, diesen professionellen Sport einfach mit voranzutreiben und denen die Bühne zu geben, die sie verdienen.
Mega schön. Ich lieb's. Nina, tausend, tausend Dank. Da waren so viele schöne Sachen heute hier dabei, von der Qualität und dem Selbstbewusstsein und ja, so diesem Mut, neue Sachen zu erschließen für sich und an die eigenen Entscheidungsskills zu glauben. Das ist hoffentlich für unsere Zuhörer auch ganz viel dabei. Und wie es bei Team Lisa Tradition ist, übergebe ich jetzt noch ein letztes Mal dir das Wort für einen kleinen Pep-Talk an unsere Audience, in dem du hoffentlich in deinen eigenen Worten noch einmal mitgibst, warum man immer an sich und seine Träume glauben muss.
Am Ende bist nur du für dich selbst verantwortlich und gleichzeitig ist niemand so wie du. Und ich finde, dass das ein elementarer Faktor ist, weil man ganz oft davon ausgeht, dass andere genau das Gleiche können wie du, aber das ist eben einfach nicht so. Und ich finde, man muss sich viel mehr darüber bewusst sein, wie besonders man als individuelle Person ist und was man selber dadurch auch mit reingeben kann. Und ich finde, das allein sollte einem schon Selbstbewusstsein geben und für sich selbst und seinen eigenen Weg eben zu kämpfen und ja, sich dafür zu entscheiden, was man selbst gerne haben möchte. Und dann kann man auch daran glauben, dass sich eben das, was man kann, am Ende eben da durchsetzt für das, was man haben will. Also Qualität setzt sich dann eben am Ende durch.
Ich wollte gerade sagen, das ist die perfekte Klammer. Ich lieb's total. Tausend Dank, Nina. Nur das Beste für dich.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao.